Deutschlandfunk. Börse.
Claudia Werle ist unsere Börsenreporterin in Frankfurt am Main. Claudia, bangen um den Haushalt in den USA, das kennen Anleger bereits. Auch Shutdowns, haben wir gerade gehört, gab es schon mal in der Vergangenheit. Ist trotzdem eine außergewöhnliche Situation. Wie reagieren die Anleger?
Gelassen, heute zumindest. Der DAX hat den Handelstag zwar im Minus begonnen, steht jetzt aber 0,5% im Plus bei 24.000 Punkten. Möglicherweise liegt das ja wirklich daran, dass es nicht der erste Shutdown ist. Spannend wird es für die Finanzmärkte eben dann, wenn sich ein solcher Shutdown über einen längeren Zeitraum hinzieht, wenn beispielsweise wichtige Konjunkturzahlen nicht mehr veröffentlicht werden können oder Zahlen vom Arbeitsmarkt zur Inflationsentwicklung, also Daten, die beispielsweise für die US-Notenbank wichtig sind, wenn es darum geht, den künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik abzustecken. Und ja, über kurz oder lang werden auch Auswirkungen auf die Wirtschaft zu spüren sein.
Claudia Werle ist für uns an der Börse in Frankfurt am Main und wir sprechen gleich noch einmal mit ihr, denn jetzt schauen wir nach Berlin auf das Gelände der Villa Borsig. Dort hat das Bundeskabinett auf seiner zweitägigen Klausurtagung einen Plan verabschiedet. Einen Plan, der den Staat moderner, effizienter und digitaler machen soll. Es geht um 80 mögliche Maßnahmen und Einsparungen in Höhe von angeblich 16 Milliarden Euro. Frank Capellan berichtet.
Am Ende ist der enge Zeitplan doch nicht zu halten. Der Kanzler will zum informellen EU-Gipfel nach Kopenhagen. Der Hubschrauber steht an der Villa Borsig bereit, doch die Pressekonferenz verzögert sich. Gesprächsbedarf gibt es genug. Unser größtes Problem ist die schlechte Stimmung im Land, hat Vizekanzler Lars Klingbeil hinter verschlossenen Türen beklagt. Dem SPD-Vorsitzenden dürfte dabei klar sein, dass die ersten 5 Monate von Schwarz-Rot nicht gerade dazu beigetragen haben, Zuversicht zu verbreiten. Die tun was, das ist die Botschaft im Garten der industriellen Villa. Zum Abschluss der Klausur hat das Kabinett Beschlüsse gefasst. Friedrich Merz listet vieles im Staccato auf. Die Anerkennung von Abschlüssen ausländischer Pflegekräfte wird beschleunigt. Visa-Verfahren sollen mithilfe künstlicher Intelligenz vollzogen werden, um so schneller Fachkräfte anwerben zu können. Eine Hightech-Agenda verspricht Fortschritt. Das erste Fusionskraftwerk der Welt soll in Deutschland stehen. Die Versorgung mit Wasserstoff soll ausgebaut werden. Vor allem aber, so CDU-Chef Friedrich Merz, wird sich die Koalition endlich an den Bürokratieabbau machen. Der Kanzler nennt ein Beispiel.
Wir zentralisieren die Portale für internetbasierte Fahrzeugzulassungen im Kraftfahrtbundesamt. Wir garantieren damit ein flächendeckendes Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Unternehmen in Deutschland bei der Pkw-Zulassung.
Lars Klingbeil, sein Finanzminister, streicht hervor, dass nun, nachdem auch der Haushalt für das kommende Jahr eingebracht worden ist, die aus Schulden finanzierten Infrastrukturmilliarden in Höhe von 500 Milliarden Euro schnell auf den Weg gebracht werden müssen. Wieder also ein Aufbruch für dieses Land. Mehrfach hat es die Ampel vor den Toren Berlins auf Schloss Meseberg versucht und sie ist gescheitert.
Das war ein Beitrag von Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Ja, das Bundeskabinett hat also einen Modernisierungsplan für Staat und Verwaltung beschlossen. Claudia Werle, in unserem Börsenstudio weniger Bürokratie wagen. Wie kommt das an?
Ja, das sind natürlich erst einmal gute Vorhaben. Und darüber möchte ich jetzt mit Stefan Risse sprechen von der Fondsgesellschaft Akatis. Herr Risse, ist das der große Wurf?
Nein, das ist nicht der große Wurf. Bürokratieabbau muss an allen Fronten stattfinden. Es ist ja schön, dass Herr Merz uns es erleichtern will, neue Autos zuzulassen. Aber die Industrie ist es vor allem, die unter dieser Bürokratielast extrem leidet. Das wird von Unternehmern immer als erster Punkt angegeben, wenn wir über Standortnachteile in Deutschland reden, vor zu hohen Energiepreisen, vor zu hohen Arbeitskosten. Allen voran kommt immer die Bürokratie. Und ein Aspekt, der findet hier gar nicht statt in diesen Erklärungen, die meiste Bürokratie kommt mittlerweile aus Europa. Wenn wir ernsthaft Bürokratieabbau betreiben wollen oder wie Herr Merz ja gesagt hat, man spricht jetzt vom Bürokratierückbau, dann muss das auf europäischer Ebene passieren. Ansonsten wird der große Wurf nicht möglich sein.
Auf Europa kommen wir gleich noch. Schauen wir zunächst noch mal nach Deutschland. Es wird ja schon sehr lange über dieses Bürokratiemonster gesprochen. Und ein Bürokratieabbau geschieht doch nicht von einem auf den anderen Tag. Warum tut man sich damit so schwer?
Das ist schon wahnsinnig schwierig, weil alle Vorschriften greifen ineinander. Und Sie können da nicht einfach ein paar rausziehen und sagen, die lassen wir jetzt weg, weil dann fehlt woanders etwas, wenn man sich mal mit Gesetzesentwürfen auseinandergesetzt hat. Das ist eben wirklich eine fieselige Arbeit. Wenn mein Steuersystem so ein bisschen aus der Waage geraten ist, ja, da kann ich an den Steuersätzen drehen. Das habe ich relativ schnell hingestellt und wieder mehr Steuergerechtigkeit möglicherweise geschaffen. Aber Bürokratieabbau ist ein wahnsinnig schwieriger und langwieriger Prozess und da muss an allen Fronten gearbeitet werden. Aber ich habe einen Vorschlag, wie man es machen könnte. Es gibt ja durchaus Richtlinien, die schon in Kraft sind. Man könnte ja einfach mal sagen, wir lassen die in Kraft, aber liebe Unternehmen, wir kontrollieren nicht, ob ihr es einhaltet. Und wenn ihr es nicht einhaltet, dann ist es auch so. Es ist freiwillig, ihr könnt es machen, aber wir ahnden es nicht, wenn ihr es nicht macht. Damit wäre ja schon viel Erleichterung gegeben. Und dann müsste ich nicht anfangen, alles ganz schnell umzuschreiben, weil das wird dauern.
Europa haben Sie ja schon kurz angesprochen. Dadurch wird ja vieles auch komplizierter, weil man sich einigen muss. Wie könnte es denn da gelingen, vielleicht zu praktikableren Lösungen zu kommen?
Ja, der erste Schritt wäre, dass diese europäischen Richtlinien dann tatsächlich überall gleich lauten. Das ist aber ja nicht der Fall. Es gibt europäische Vorgaben und jedes Land setzt das dann individuell anders um. Das heißt, ein Unternehmen, das in Frankreich tätig ist und die französische Auslegung der Lieferkettenrichtlinie einhält, tut das dann nach deutschen Vorstellungen im Zweifel immer noch nicht. Das könnte man schon mal beenden. Und ich habe eine gute Idee. Es ist ja eine weitere gut gedachte Richtlinie auf dem Weg, die Entwaldungsrichtlinie. Die soll zum Jahresanfang 2026 in Kraft treten. Es wäre doch mal ein starkes Signal von den europäischen Ländern zu sagen, das lassen wir jetzt mal, weil in der Konsequenz muss selbst ein Pfeifenmännchenhersteller aus dem Erzgebirge jetzt nachweisen, dass sein Holz nicht von Entwaldungsflächen kommt. Und das kann so ein Drei-Mann-Unternehmen einfach nicht.
Und ganz kurz zum Schluss, Dinge regeln hat ja auch was Positives. Wie kann denn Verlässlichkeit gewährleistet sein, dass auch die Verbraucher, dass auch Unternehmen sich auf bestimmte Standards verlassen können?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn wenn wir uns von der Bürokratie völlig verabschieden, haben wir Anarchie. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja auch als Bürger geschützt werden. Ich glaube, man müsste am Anfang vor allem mal gucken, dass man da, wo Verbraucher geschützt werden, dass man da nicht rangeht, sondern dass man an die Richtlinien erstmal rangeht, die die Welt besser machen sollen und die auch hehre Ideen sind, die aber Deutschland und Europa im Wettbewerb mit China oder auch den USA, die drauf pfeifen, eben nach hinten wirft. Und da muss man vielleicht erstmal sagen, okay, dann gibt's halt keine Entwaldungsrichtlinie, kein Lieferkettengesetz. Denn ansonsten, wenn ich alles durchsetze, heißt es irgendwann Operation gelungen, Patient tot.
Sagt Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis.
In Deutschland sind viele Lebensmittel teurer geworden, auch viele Dienstleistungen. Die Folge, die Inflationsrate in Deutschland, die ist wieder gestiegen. Das sind vorläufige Daten. Heute kamen frische Zahlen zur Inflation im Euroraum. Gibt es da einen ähnlichen Trend?
Ja, den gibt es. Die Inflation im Euroraum ist im September voraussichtlich auf 2,2% gestiegen. Grund für diesen Anstieg, ähnlich wie bei uns hier in Deutschland. Lebensmittel, Alkohol, Tabak sind teurer geworden. Gleiches gilt für viele Dienstleistungen. Regional gesehen, da gibt es allerdings große Unterschiede innerhalb der EU. Die höchste Inflationsrate, die gibt es im Estland, über 5%. Am niedrigsten sind die Preissteigerungen in Zypern, gefolgt von Frankreich, Italien und Griechenland.
Der US-Pharmakonzern Pfizer hat von sich reden gemacht. Der will in den USA die Preise für alle verschreibungspflichtigen Medikamente im staatlichen Gesundheitsprogramm senken. Warum?
Er ist sauer. Preise für Medikamente sind in den USA in vielen Bereichen deutlich teurer, als sie das in anderen Staaten sind. Deshalb macht Trump schon seit langem Druck, will, dass die Pharmaindustrie ihre Preise an das Niveau anderer Länder anpasst, hat deshalb drastische Zollerhöhungen angekündigt. Nun hat Pfizer reagiert, will Trump zufolge Preise für alle verschreibungspflichtigen Medikamente im staatlichen Gesundheitsprogramm senken und erhält dann im Gegenzug eine Befreiung von Zöllen. Pfizer ist das erste Pharmaunternehmen, das so handelt. Andere dürften folgen, sagt zumindest der US-Präsident. Und die Aktien von Pfizer sind heute im Plus.
Wir schauen kurz auf den Goldpreis. Das wird immer teurer. Warum?
Das hat viel mit dem Image vom Gold als sicherem Hafen zu tun, vom gesunkenen Dollar und letztendlich von den gestiegenen Zinssenkungserwartungen. Die Feinunze wird aktuell mit 3.883 US-Dollar gehandelt.
Zum Schluss noch der Blick auf den Eurokurs und den Anleihmarkt.
Die Umlaufrendite von 2,61 auf 2,63% gestiegen und der Euro, der wird mit 1,1732 Dollar gehandelt.